Der Wahnsinn geht ungebremst weiter, zumindest wenn wir auf die US-Märkte schauen. Und die Frage, die jetzt natürlich im Raum steht, schon die ganze Zeit eigentlich, ist, wie lange geht das Ganze noch gut? Und genau dieser Frage werden wir uns jetzt widmen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder da, ich begrüße Sie ganz herzlich weiterhin hier aus Hamburg. Und am Ende, ich nutze ja die Zeit, um auch ein bisschen, ja, etwas Ruhe einkehren zu lassen in mein Leben. Dementsprechend kann ich gar nicht wirklich viel Interessantes berichten. Ist ja einfach auch mal ganz okay so. Ich versuche ein bisschen mehr zum Sport zu kommen, um einfach auch da mal wieder ein bisschen einen Ausgleich zu finden. Ja, und dann geht der ganze Tag natürlich in Projekte rein, mit denen ich mich so beschäftige. Und das war es dann auch schon für die Woche. Von daher ein ruhiges, normales Leben, wenn man fast schon so will. Aber das ist ja auch nicht verkehrt. Und von daher gehen wir damit direkt in die Zahlen rein aus den vergangenen Tagen, aus der vergangenen Woche und natürlich auch dann in die kommende Woche. Und am Ende gab es auch wirklich einiges entsprechend zu sehen und zu diskutieren in den vergangenen Tagen. Wir gehen mal in einige Daten rein. Ja, wir haben zum einen die Inflationsrate aus Deutschland, 2,2% sind es da aktuell, von 2,4. Also wir sind deutlich unter den, ja, dem Vormonat, aber auch unter den Erwartungen. Da waren 2,3 angesetzt. Ja, und damit sind wir im Endeffekt mehr oder weniger am Inflationsziel der EZB angekommen. Heißt also, eigentlich sollte man dann schon wieder fast auf die nächste Zinssenkung spekulieren dürfen, was den Euro eher unter Druck bringen dürfte. Aber vielleicht die Preise im DAX und auch in der Eurozone, zumindest die Aktienpreise, entsprechend wieder beflügeln dürfte. Vom persönlichen Erleben habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass sich das bei 2,2% einpendelt, wenn man mal ausgeht. Na, vielleicht gehen Sie auch mal dann ab und an in Restaurants oder in Bars und ja, nehmen einfach mal einen Drink. Da habe ich nicht das Gefühl, dass wir da bei 2,2% sind, aber am Ende ist das natürlich nicht unbedingt das, was den Warenkorb für die Inflationsberechnung ausmacht, muss ich fairerweise auch dazu sagen. Ja, dann haben wir die Einkaufsmanager-Indizes, die sind aus den USA zumindest mehr oder weniger ja gleich bleiben. Man schwankt so ein bisschen rum, aber ob es jetzt 51,3, 51,7 oder 51,6 sind, im Großen und Ganzen macht das den Kohl dann nicht so wirklich fett. Und das Gleiche gilt dann eben auch für Deutschland, 43,5 aktuell fürs verarbeitende Gewerbe, von 43,4 erwartet, von 45,4, ja, da ist es ein bisschen runtergegangen, aber im Großen und Ganzen bewegt sich das auf einem relativ stabilen Niveau. Ja, dann gehen wir weiter in die Eurozone. Am Dienstag dann die Inflationsrate bei 2,5%, ein bisschen überhalb von Deutschland, wobei von Deutschland von 2,6, also leicht runtergekommen, aber nicht wirklich viel. Heißt also, auch hier ist es für die EZB natürlich so ein Thema, kann man nochmal über weitere Zinssenkungen nachdenken, ja oder nein. Und wenn sie hier die positive Tendenz so fortsetzt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das dann irgendwie auch wieder zu Buche steht. Dann am Mittwoch, wir gehen hier mehr in die USA. Wir haben auch hier Einkaufsmanager-Indizes. Wir haben, und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, wir haben das Sitzungsprotokoll der Fed mit dabei gehabt. Aber im Großen und Ganzen jetzt nicht wirklich etwas, was die Märkte wirklich bewegt hätte. Und dazu kommt noch, dass wir dann mit dem Independence Day am 4., also dann am Donnerstag, eigentlich schon in die Vorbereitung des vielleicht etwas längeren Wochenendes gegangen sind und damit eigentlich für die, naja, zumindest für die Zahlen und für die Daten, eigentlich mehr oder weniger eine ruhige Woche, die aber sehr, sehr, sehr viel Bewegung mit sich gebracht hat. So ist es da manchmal. Ich denke, wichtiger Punkt hier an der Stelle, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Hier gab es deutlich mehr Jobs als erwartet. 191.000 wurden erwartet, 202.000 neue Jobs sind dann eben geworden, von 218 ein bisschen runtergekommen. Ja, was sagt uns das? Das bedeutet auf der einen Seite, die Wirtschaft in den USA ist nach wie vor robust. Das ist die eine Sache, aber eben nicht so robust, wie sie mal war, nämlich im Vormonat. Ja, das sind aber natürlich dann so Schwankungen, die irgendwo da auch mit dazugehören. Aber es zeigt eben auch, dass die Erwartungen deutlich geringer waren. Heißt also, dass man eigentlich mittlerweile davon ausgeht, dass die Wirtschaft so ein bisschen abkühlt. Das ist es aber offensichtlich noch nicht. Ja, auch wenn es mal ein paar Schwanken gibt, aber noch ist alles soweit okay. Arbeitslosenquote leichtestens erhöht von 4,0 auf 4,1 für den Monat. Das muss man beobachten. Und am Ende, und ich kann es halt immer wieder nur wiederholen, es ist ja immer die Frage dabei, wenn die Wirtschaft schwächelt, braucht sie Unterstützung seitens der Fed. Und das sieht entsprechend so aus, dass die Wirtschaft dann billigeres Geld braucht, günstigere Zinsen braucht, um eben entsprechende Investitionen günstiger dann auch zu tätigen. Ja, das ist ja immer die Überlegung dabei. Und damit, und das ist eben der Sarkasmus der Börse, es ist eben so, wenn die Wirtschaft schwächelt, die Menschen also auch darunter leiden, dann freut sich die Börse, weil man dann eben ja, mehr Geld zum Spekulieren, aber auch natürlich mehr Geld zum Investieren hat. Ja, das darf man an der Stelle nicht vergessen. Ist so ein bisschen, naja, was sagt man, ein Geschmäckle dran. Dann gehen wir in die kommende Woche rein. Zweimal hören wir Fed-Vorsitzenden Powell, Jerome Powell. Natürlich wird der Markt hier mit gespitzten Ohren und gespitzten Stift zuhören und zwischen den Zeilen lesen wollen, inwieweit es dann endlich mal zu dieser Zinssenkung kommt, auf die man ja irgendwie schon das ganze Jahr wartet, aber von der ja bislang nicht viel zu sehen ist. Dann gehen wir nochmal am Donnerstag in die Verbraucherpreise rein in Deutschland. 2,2 haben wir da. Das sollte jetzt nicht wirklich die große Überraschung geben. Und dann geht es in die USA. Das dürfte sicherlich nochmal interessant werden, dann am Donnerstag von 3,3 auf 3,1 wird hier die Inflationsrate gesehen. Schauen wir mal, ob es dahin geht oder vielleicht sogar ein bisschen drunter. Das dürfte sicherlich ein Feuerwerk wieder auslösen. Ja, einmal Nummer eins aus Prinzip und zweitens, weil eben hier die Frage ist, kommt die Zinssenkung? Ja, wie wahrscheinlich ist sie? Und natürlich ist es klar, je stärker die Inflationsrate runtergeht, umso größer wird dann die Wahrscheinlichkeit, zumindest in der Annahme der Marktteilnehmer, dass die Zinsen eben ein Stück weit runtergehen oder vielleicht sogar ein gutes Stück runtergehen. Das ist natürlich dann auch entsprechend immer in der Spekulation mit drin. Ja, dann gehen wir in die Erstanträge in der Arbeitslosenhilfe und die sehen, hier wird eigentlich eine leichte Senkung erwartet, dass es halt weniger Erstanträge gibt. Schauen wir mal, ob wir da so hinkommen. Ich meine, ob man nur 2.000 mehr oder weniger hat, das ist jetzt für eine Gesamtvolkswirtschaft nicht wirklich entscheidend. Aber es gibt natürlich gewisse Tendenzen, die man daraus dann ablesen könnte. Und dann gehen wir in den nächsten Preisindex, nämlich den Erzeugerpreisindex, der sicherlich auch eine Rolle spielt, wenn es dann auch um die Verbraucherpreise geht. Hier sind wir bei 2,2% im Juni oder im Vormonat. Und jetzt geht es dann für den Juni. Dann muss man sehen, ob wir da ein bisschen weiter runterkommen, denn klar, wenn billiger erzeugt werden kann oder günstiger erzeugt werden kann, dann braucht man ja nicht mehr so viel Kosten an die Verbraucher weiterzugeben und dann ist dementsprechend halt auch die Inflationsrate etwas geringer, zumindest in der Erwartung. Tja, also spannende Woche, die auf uns zukommt. Einige wenige Zahlen, dafür aber wichtige Zahlen und dementsprechend können wir uns mal anschauen, wie es in den Charts aussieht und was wir dann daraus machen können. Wie immer, wir sind im DAX Future zuallererst, wir sind wie immer im Wochenchart und es ist schon mit einem leichten, schnellen Blick zu erkennen, dass die letzte Woche durchaus volatil war. Ja, Sie sehen es, ging runter, hoch und runter und meine letzte Annahme war ja, oder Erwartung war ja, dass es eher nach unten geht. Ausgegangen bin ich hier ja von diesem Spinning Top, ja, von dem Kreisel an der Abwärtstrendlinie, die wir hier auch haben, ja. Und deshalb war die Annahme, dass wir hier einfach ein bisschen runtergehen. Und tatsächlich, es war wirklich kritisch. Ne? Also wir sind ja in der vergangenen Woche schon noch eigentlich mit einer Kurslücke gestartet. Das ist die eine Sache, ja, das sehen wir hier. Auf der anderen Seite ging es dann erstmal runter und dann wieder massiv rauf, nur um sich dann mehr oder weniger in der Mitte wiederzufinden. Da, wo man angefangen hat, hat man auch aufgehört, ja, nahezu jedenfalls. Und damit sehen wir hier die zweite Woche in Folge mit einem eher umstrittenen Ergebnis. Das heißt, hier sind die Marktteilnehmer unentschlossen. Ja, man wagt sich mal aus der Deckung, aber irgendwie auch nicht so richtig konsequent und zieht sich dann eben wieder zurück. Und das ist das, was wir hier sehen. Ja, oder in anderen Worten ausgedrückt, auf jeden Käufer kommen dann wieder zwei Verkäufer und die drücken das Ganze dann wieder runter und auf jeden Verkäufer kommen dann ab einem gewissen Niveau eben wieder zwei Käufer und die drücken das Ganze dann wieder hoch. Tja, so kann man sich das dann momentan vorstellen. Und das heißt im Endeffekt, dass die Marktteilnehmer einfach Impulse brauchen, um sich für die eine bzw. die andere Seite zu entscheiden. Momentan sieht es eben so aus, dass die Marktteilnehmer weder wirklich verkaufen wollen, ja, vielleicht auch lieber nochmal einen Schnapper machen möchten, aber auch nicht wirklich kaufen wollen, ja, sondern lieber mal ab einem gewissen Niveau vielleicht Gewinne mitnehmen oder die Position grundsätzlich auflösen oder zumindest mal verschlanken, sagen wir mal so. Ja, wir stehen jetzt eigentlich dabei, wenn Sie es mal ganz genau anschauen, dass wir hier sowas wie eine Schulter-Kopf-Schulter langsam mal ausbauen könnten, wenn es denn hier jetzt nach unten geht. Und dann könnte man sagen, dann haben wir hier die Nackenlinie, ja, die ausgehend von den beiden Tiefpunkten sich ja hierüber dann entsprechend bilden lässt. Ja, so. Also das wäre dann so die Nackenlinie, heißt also der Bruch dürfte dann eher weitere Verkäufe nach sich ziehen. So weit ist es aber noch nicht. Das würde voraussetzen, dass wir hier jetzt vielleicht mit einer Kurslücke nach unten eröffnen, um dann das Ganze hier durchbrechen. Und dann könnten wir uns das entsprechend so vorstellen. Bis in den Bereich 17.100, 120, dann hätte man mehr oder weniger, nein, nicht ganz, aber mehr oder weniger die entsprechende Schulterkopf-Schulter-Formation auch schon wieder fast abgearbeitet. Das ist so eine Idee, die sich hier irgendwie dann auch aufdrängt. Von der einen Seite von der Formation, auf der anderen Seite sehen wir eigentlich auch sowas wie eine Seitwärtsbewegung, ja offensichtlich, wo man nach unten, mal nach oben so ein Fehlausbruch kam. Aber im Großen und Ganzen sind wir messerscharf zwischen 18.835 oder meinem Hoch hier 39, was haben wir hier in der letzten Woche, 23, also nur 800, sagen wir grob 850, 18.850, auch noch ein bisschen Raum nach oben. Und in dem Bereich hier bei rund 18.000, so, Punkt. Da liegen wir 850 Punkte Spielraum. Und davon ist in der letzten Woche ein Großteil mal kurz durchlaufen worden. Und das zeigt eben auch, dass wir unten eher mit Kauflimits rechnen können und oben eher mit Verkaufslimits rechnen können. Damit ist jeder Ausbruch erstmal Nummer eins gefährlich und zweitens vielleicht sogar auch der Auslöser einer Rallye dann nach oben oder einer Abverkaufswelle nach unten. Ja, das ist dementsprechend die Gefahr. Und das heißt im Endeffekt für uns, zumindest wenn wir uns den Wochenchart anschauen, dass alles, was sich hier oben abspielt, momentan eher als der Auslöser von Verkaufswellen angesehen werden kann, als was sich hier unten abspielt, durchaus mal dann in Richtung Kaufsignal geprüft werden darf. Und Kaufsignale sehen wir dann eher natürlich im Tageschart. Und da sehen wir genau das, was sich am Freitag dann getan hat. Der Markt ist hier hochgelaufen. Da wurde dann verkauft, genauso wie hier schon mal am Donnerstag, den 6. Juni, wurde genau auch an der gleichen Stelle schon abverkauft. Hier ist der Shooting Star oder Gravestone Doji einfach nochmal ein bisschen stärker. Na, eher ist ein Shooting Star. Und im Endeffekt ist hier jetzt die Idee relativ greifbar, dass wir uns zumindest ein Stück weit nochmal nach unten bewegen und reden wir über die rund 18.450, 400. Und dann kann man mal schauen, ob wir zumindest mal in die 18.150, 200 laufen. Dann darf man dann wieder hochgehen und dann wäre auch nichts Schlimmes passiert. Denn Sie sehen, dann sind wir immer noch hier im Rahmen dieser kleinen Aufwärtstrendlinie. Ja, oder einfach ja, die Aufwärtstrendlinie von diesem Dreieck, das sich hier bildet, das aber eigentlich auch schon wieder rausgenommen ist. Ja, das sehen Sie jetzt hier in den letzten Tagen. Da gab es einen Ausbruch. Von daher wäre das hier ein wirklich wichtiger Test. Von dort aus darf es dann weiter aufwärts gehen. Dann hätten wir tatsächlich auch hier diese Aufwärtstrendlinie bestätigt im Tageschart und wir würden dann mehr Potenzial haben, wieder nach oben zu laufen. Auch aus der Idee heraus, dass wir dann in dem Bereich bei rund 18.000 oder dann eben im Bereich 18.150 dann die ersten Kauflimits eben finden sollten und von dort aus dann weiter ansteigen sollten, idealerweise. Passiert das aber nicht, sind hier keine Käufer mehr. Ich glaube, dann brauchen wir uns nicht weiter in Spekulation zu ergehen. Dann ist es relativ greifbar, dass wir dann hier eben runterfallen. Dann darf man bei 17.600 nochmal warten, ob dann Käufer dazukommen. Heißt also, ob wir dann so eine Hammerkerze sehen oder so ein Umkehrsignal über die Candlesticks. Und dann wird es aber auch höchste Zeit, ja, dass wir dann nach oben laufen. Denn sollte das nicht geschehen, dann sehen wir uns nochmal 500, 600 Punkte weiter unten wieder. Dann bei rund 17.100, 17.000 Punkten. Und ganz ehrlich, das brauchen wir jetzt nicht ganz so dringend. Ja. Also das ist so das Szenario, heißt also bestenfalls laufen wir erstmal ein bisschen seitwärts mit den ein oder anderen Korrekturen, um dann im Endeffekt stabilisierend wieder nach oben zu laufen und idealerweise auf neue Allzeithochs zu kommen, heißt also 19.000 Punkte und darüber hinaus. Und damit gehen wir mal in den SMI, wir schauen uns mal an, was in der Schweiz passiert. Natürlich sind wir auch hier im Wochenchart. Und hier war in der letzten Woche auch die Idee, ausgehend aus dieser eher negativen Kerze, dass wir weiter nach unten laufen und mal in den Bereich von rund 11.800 Punkten, 750 Punkten, dass wir den dann testen und von dort aus abprallen. Soweit ist es jetzt noch nicht gekommen. Ja, Sie sehen es, wir sind schon runtergetaucht, also das Tief wurde durchschritten und dann ging es wieder nach oben, aber auch nicht wirklich befriedigend. So auf kleinem Niveau schiebt man sich jetzt hier im SMI seitwärts. Und das heißt im Endeffekt, dass wir jetzt eher damit rechnen können, dass es weiterhin sich hier so hin und her schiebt Aber es ist offen gesagt eher eine Frage der Zeit ist, wann das dann jetzt erstmal nach unten geht und aus der zeitlichen Korrektur dann eben die preisliche entsteht, dass die dann halt kommt. Das ist aus meiner Sicht momentan ein realistisches Szenario. Die Korrektur muss ja nicht groß sein, aber offensichtlich ist sie notwendig. Der Markt pendelt hier seitwärts. Man hat noch nicht so ganz den Mut, halt da was zu machen. Und dementsprechend, bevor es nochmal wieder hochgeht, vielleicht sogar dann tatsächlich auf neue Allzeithochs, dass wir dann eben über die 13.000 laufen. Ja, wir waren ja mal nah dran, ja, da fehlte ja nicht mehr viel, 117 Punkte. Aber dass wir dann eben dann darüber laufen, das wäre so eine Idee. Und ich kann mir eben vorstellen, wenn der Markt weiterhin unsicher ist, dass er dann eine Stufe tiefer geht, um dann von dort aus wieder durchzustarten. Und Sie sehen es, da kommt dann ja auch irgendwann die Trendlinie ins Spiel. Da muss man gucken, ob das dann auch zeitlich passt. Das wäre jetzt ja August. Das kann man jetzt auch nicht so vorstellen. Das sollte schnell gehen und dann von der Unterstützung hier bei rund 11.800 Punkten. Da darf es dann gerne wieder aufwärts gehen. Ja, wie sieht es in Japan aus? Im Nikkei blicken wir auf eine ganz starke Woche zurück mit dem Durchbruch. Mal schauen, sind wir auf 41.120, neues Allzeithoch gekommen. Ja, genau. Also ein bisschen mit Schwung noch rüber gelaufen. Und Sie sehen es, es wird hier schon aktuell wieder, heute ist ja Sonntag. Ich würde jetzt aufzeichnen, Sonntag 12 Uhr irgendwas, 12:14. Es wird auch hier weiter positiv indiziert. Und das war eigentlich auch die Idee, die ich hier so mit reingebracht hatte in der vergangenen Woche, ja, dass wir dann eben einfach weiter nach oben laufen. Aber natürlich ist es keine Überraschung, dass dann hier bei dem letzten Allzeithoch halt entsprechende Korrekturtendenzen anstehen. Die sollten jetzt nicht so groß sein. Ja, die Idee ist ja nach wie vor, dass wir auf rund 39.500, 39.400, 450 kommen. Das wäre jetzt auch kein Drama, weil dann wäre immer noch hier wirklich die Dynamik da. Tatsächlich wäre es ein Vorteil, denn dann dürften sich viele Marktteilnehmer entsprechend jetzt nicht genötigt, aber gemüßigt vielleicht motiviert sehen, einen Einstieg dann zu suchen, long, ja, für weitere steigende Kurse mit einem engeren Stop-Loss. Denn fairerweise muss jetzt der Stop-Loss nach wie vor unterhalb von 36.710 Punkten liegen. Und das sind dann gute 5.000, naja, nicht ganz, aber 4.500 Punkte mehr oder weniger. 4.500 Punkte heißt also mehr als 10% vom aktuellen Preis. Das ist nicht unbedingt das, was man sich als lukratives Chance-Risiko-Verhältnis vorstellt. Damit ist es eigentlich klar, wenn der Markt runterkommt, dass dann eher die Idee ist, dann an Wendepunkten, dann an dem bevor oder an dem dann entstehenden Tief den Stop-Loss zu setzen, um dann auf weitere Kurse zu gehen oder weiter steigende Kurse zu gehen und dann natürlich auch unter dem Aspekt mit einem deutlich besseren Chance-Risiko-Verhältnis dann durchzustarten. Dann sollten wir bis in diesen Bereich kommen, 39.500 roundabout, ja, relativ klar, dann haben Sie nämlich nur noch, sagen wir 500 auf 40, 1.500 Punkte statt den 3.500 oder was das auch immer war. Ja, so, und das ist, oder 4.500 Punkte, das ist ein riesen Unterschied und damit ist das für viele sicherlich eine interessante Zone. Damit gehen wir in den S&P 500. Ja, was kann ich zum S&P 500 sagen? Es ist der Wahnsinn in Tüten, ja, oder wie es so schön heißt. Im Endeffekt eine massive Rallye. Jede Korrektur wird sofort ausgehebelt. Ja, jetzt kann ich wieder mein Abwärtsszenario wegnehmen, weil der Markt einfach nach oben will. So, habe ich mich jetzt hier verkalkuliert? Habe ich jetzt hier irgendwie einen Fehler in der Analyse gemacht? Nein, weil am Ende, wir sehen ja die Bewegung. So, und wir sehen einfach Korrekturansätze. Wir reden über Wahrscheinlichkeiten. Und am Ende, Wahrscheinlichkeit ist da, dass wenn so eine Korrektur angedeutet wird, dass dann zumindest ein bisschen was durchzieht. Ja, das hatten wir ja schon im April, Anfang April, ja, die drei roten Wochen, wo ja doch ein gutes Stück was unten nach unten durchgezogen wurde. Ja, follow through dann dementsprechend. Und hier hatten wir auch schon mal zumindest eine leichte Korrekturneigung am Mai, in der Woche am 20. Mai, also Ende Mai, zwei rote Wochen und dann ging es von dort aus aufwärts. Was wir jetzt haben, ist im Endeffekt eine rote Woche und dann wird weiter geballert. Ich sage es mal bewusst so, weil mir fällt dazu auch kein anderer Begriff mehr ein. Tja, wie kann es denn jetzt weitergehen? Am Ende, wir können uns immer nur noch weiter an den Punkten orientieren. Es geht mal an die 5800 Punkte, weil selbst so ein Fibonacci, auch so eine Fibonacci Extension würde jetzt oder Projektion würde uns jetzt nicht wirklich befriedigende Erkenntnisse geben, weil der Markt praktisch verrückt spielt. Gezogen und getrieben von einigen wenigen Werten läuft der S&P 500 nach oben. Ohne, ich sage schon fast, ohne Sinn und Verstand. So, und das ist einfach so eine Geschichte, die ist kreuzgefährlich aus meiner Sicht. Ja, offensichtlich, der Markt will hoch. Ja, egal was an Zahlen kommt, der Markt geht hoch. Ja, kreuzgefährlich, weil eigentlich wird jede Zahl positiv interpretiert. Und da reden wir über 5800, von mir aus reden wir noch über 6000 Punkte. Es ist nicht mehr rational. Und dazu kommt jetzt natürlich, dass wir die Berichtssaison auch noch haben. So, und das Problem hierbei ist, jetzt haben wir die Berichtssaison und einen unfassbar starken S&P 500, getrieben von einer unfassbar starken Nasdaq. Schauen wir uns vorher noch an. So, jetzt haben wir natürlich folgende Situation. Sämtliche Preise, zumindest der im Fokus stehenden Aktien, sind hochgetrieben worden, hochgelaufen. Heißt also, die Erwartung an die Berichtssaison ist immens groß. Natürlich, weil irgendwie müssen die Preise ja gerechtfertigt werden. Und das bedeutet, und das ist die große Gefahr dabei, dass auch nur eine Veränderung in der Nachkommazahl zu Ungunsten der Marktteilnehmer. Heißt also, die Erwartung wäre nicht erreicht oder der Outlook ist zu gering, zu einer Kaskade von Verkäufen führen kann. Das ist die Gefahr dabei. Deshalb, ne, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ja, ist durchaus angebracht, sich hier defensiver zu verhalten. Und dazu passt auch Folgendes. Ich habe Ihnen hier mal die Heatmap mitgebracht. Ja, können Sie auch auf TradingView gucken oder Produkte, ja, Heatmaps. Und da kann man sich dann eben hier alles Mögliche aussuchen, ja, die ganzen Indizes. Und Sie können halt hier auch über sämtliche Zeitrahmen gehen. Ich starte mal mit der Woche. Ja, was sehen wir hier in der Heatmap für den S&P 500? Wir sehen die alten bekannten Namen: Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta. Ja, dann haben wir noch so ein paar andere Tech. Oder wenn Sie sehen will, Electronic Technology, also ne, alles Tech. Ein bisschen Finanzwesen, ja klar. Wenn die Zinsen gesenkt werden, profitieren die natürlich auch davon, höhere Kreditvergabe zum Beispiel. So, aber Sie sehen dazwischen Gesundheit interessiert keinen, Verbraucherdienstleistungen interessiert keinen, gewerbliche Dienstleistungen, ja klar. Ja, wenn kann man ein bisschen gucken, Visa, Mastercard, ja, sowas kommt dann da mit rein, geht. Aber Sie sehen's. Also diese mehr oder weniger klassischen Branchen sind ja negativ, hinken hinterher. Und das ist natürlich etwas, ne, sehen Sie auch hier im Finanzwesen, da haben Sie ein paar große mit dabei, aber viele kleine sind im Endeffekt nicht wirklich mehr so daran beteiligt an der Performance. Und es wird nicht besser, wenn wir in den Monat reinschauen. Also Performance auf Monat. Ja, Sie sehen es, wer trägt den S&P 500? Tech. Ein bisschen Finance. Ja, Einzelhandel mit Amazon, aber entschuldigen Sie mal bitte. Da machen diese drei, naja, drei sind es nicht, aber die paar Einzelhandelsläden, die man von Amazon dann betrieben hat. Ja, ich glaube, Whole Foods. Ja, das macht's nicht aus. Ja, also im Endeffekt auch Tech, aber Sie sehen es ja, Verbrauchsgüter, Hersteller, Produktion, Gesundheit, Technologie, schwierig. Alles schwierig, selbst Visa, ja, mehr oder weniger, Mastercard mehr oder weniger bei null. Ja, das ist alles nicht unbedingt das, was man als solide Marktbreite bezeichnen würde. Und das ist die große Gefahr. So, dann lassen Sie mal einen von den dreien hier enttäuschen. Und dann geht die ganze Kaskade nach unten los. Das heißt nicht, dass wir uns hier richtig verstehen. Das heißt noch lange nicht, dass es so weit kommt. Ja, beileibe nicht. Aber es ist natürlich immer die Gefahr, die darin lauert. Und jetzt mögen Sie vielleicht sagen, Herr Mensch, der Arzt ist aber sehr defensiv. Das ist aber auch die Aufgabe, in der Analyse darauf hinzuweisen. Was Sie dann daraus machen, das ist natürlich immer Ihnen selbst überlassen, selbstverständlich. Nur, dass Sie das in Ihre Überlegungen mit einbeziehen. Damit gehen wir in die Nasdaq. Natürlich, wie sollte es anders sein? Ja, wenn der S&P 500 schon so ein bisschen verhalten ist, ja, oder wenn der schon ganz gut performt, dann performt natürlich die Nasdaq nochmal deutlich größer. Und ich nehme hier mal die Abwärtskorrektur wieder raus. Ein, zwei wirklich große oder kleine, große, wirklich kleine verhaltene defensivere Kerzen und dann geht der Wahnsinn weiter. So. Und dass wir uns richtig verstehen, das ist hochgradig bullisch. Ja, weil hier ist ja praktisch keine Korrektur, die ist ja nicht vorhanden. Das ist ein Stillstehen, na, mal kurz die Fingernägel putzen, na, Kaffee trinken und weitermachen. Ja, das ist ein Stillstehen, da ist kein Verkauf, das ist gar nichts. Und trotzdem ist es gefährlich aus meiner Sicht, weil die Rallye mittlerweile so lang schon läuft, die Korrekturen relativ milde waren. Ja, selbst die Korrektur, die wir im März hatten, im März diesen Jahres, ist ja relativ milde. Und dann wird weiter gelaufen. Und der Punkt ist immer der gleiche, ab wann sind die Preise nicht mehr gerechtfertigt. Es ist wie dieses beliebte Spiel auf Partys, wo ein Stuhl nach dem anderen weggezogen wird. Tja. Und irgendwann kann man sich da nicht mehr hinsetzen. Das ist das Problem und das sehe ich hier mittlerweile auch. Outlook, ja, was soll ich Ihnen mitgeben? 21.000, 21.500, 22.000, alles möglich, unter drüber hinaus. Korrektur lässt sich hier nicht ablesen, weder im Wochen- noch wirklich im Tageschart. Und das ist im Endeffekt einfach das Problem, das wir hier eben haben. Es gibt hier nur noch das, ja, was wir sehen, und das heißt, schauen wir jedes Mal auf die Kerzen. Ich kann Ihnen nur die Empfehlung mitgeben, schauen Sie auch am Tagesschluss auf die Kerzen, um sich entsprechend hier abzusichern. Nehmen Sie hier nicht die Rallye als Nonplusultra für die Ewigkeit. Und für die Ewigkeit ist das Stichwort, was wir nämlich im Dow Jones sehen. Hier sehen wir nämlich mehr oder weniger Stillstand. Da, wo die Rallye kommt, im S&P 500, nämlich Tech getrieben, ja, wir haben es eben gesehen, da passierte im Dow Jones mal gerade gar nichts, und zwar seit Wochen. Ja. Also hier, seit Wochen, ja, war an dem Tagesstart. Also Sie sehen es, hier passiert mal gerade gar nichts. Wir sind seit Mitte Juni, Anfang Juni ist ein bisschen hoch, aber seitdem stehen wir still. Da geht es ein bisschen runter, jetzt geht es wieder ein bisschen rauf. Und ja, auch wenn ich in der letzten Woche gesagt habe, es könnte weiter runtergehen, das ist noch nicht vom Tisch. Das ist definitiv noch nicht vom Tisch. Sie sehen es auch hier, es wurde ein bisschen verkauft, aber dann kamen die Käufer, die aber nicht den Mut hatten. Im Endeffekt haben wir das gleiche Spiel, gleiche Situation wie eben auch im DAX. Klar, ist ja thematisch eher verwandt als die Nasdaq und der DAX. Und es ist ein deutliches Zeichen, dass eben das ganze Thema, das wir an den Märkten sehen, alleine nur Tech getrieben ist. Ja, da mag mal irgendwie einer mit reinrutschen, aber es ist nicht die Marktbreite. Und nochmal, das ist eben die Gefahr. Deshalb sehe ich, wenn es nach unten geht, der Auslöser sollten natürlich dann die Tech-Werte sein, die mit irgendetwas enttäuschen oder eben einfach nur mit Gewinn mit Namen glänzen. Und das wäre dann die Chance entsprechend für die Industriewerte, dass die eben dann in dem Fall gar nicht so unter die Räder kommen und den S&P 500 damit eben sogar fast schon stabilisieren könnten, weil sie eben einfach, und Sie sehen es, nicht wirklich heiß gelaufen sind. Aber doch relativ gut abgehängt von der Gesamtrallye, und das sollte zu denken geben. Damit gehen wir in die Einzelwerte. Ich hatte Ihnen ja zuletzt mal Holcim vorgestellt, zuletzt ist auch ein bisschen her, wieder ein paar Wochen, und Holcim aus der Schweiz läuft seit Wochen seitwärts, klebt am Widerstand bei 81 Franken oder knapp 82 Franken, da klebt Holcim fest, und das nicht zum ersten Mal, sondern mehrfach. Ja. Dieser Widerstand, der seit 2010 besteht, ist bis dato nicht überschritten worden. Ja, also den haben wir seit 14 Jahren hier am Laufen. So. Und jetzt müssen wir uns anschauen, da können wir so ein bisschen überlegen, was könnte das bedeuten für die Zukunft. Jedes Mal von 2010, ja, eigentlich von Anfang 2010 mehr oder weniger, ja, von 2010 waren es angekommen und sofort runtergefallen. Dann 2014, man ist angekommen und sofort gingen die Verkäufe los. Und jetzt? Wir sind angekommen und gar nichts geht los. Weder Verkäufe noch Käufe. Und dadurch, dass wir keine Verkäufe sehen, an einer Zone, wo massiv verkauft wurde, ja, Sie haben es ja gesehen gerade, ist das aus meiner Sicht sehr, sehr positiv zu bewerten und könnte darauf hinweisen, dass wir mit Holcim hier entsprechend an einer Ausbruchszone stecken. Jetzt haben wir hier nicht dieses Thema von Impuls, Korrektur, Impuls, das hatte ich ja beim letzten Mal mit reingestellt, sondern jetzt haben wir hier Impuls, Korrektur, Impuls, zeitliche Korrektur passt schon, ja, also das ist ja eine Box, ja, das ist eine Seitwärtsbewegung und diese Seitwärtsbewegung ist klassifiziert laut Lehrbuch eine Fortsetzungsformation. Ja, und darauf kann man jetzt eben warten. Sie sehen es aber auch, da mag es mal rausgehen, mag es mal rausgehen, dann kommt der Markt wieder zurück. Deshalb so ein Stop-Loss unter knapp unter 76 Franken, also 75, 98, da liegt die Linie und das Tief, ja, ist dann hier bei 76,50 haben wir hier so, also in dem Bereich, ja, da darf man sich gerne absichern, also unter dem Tief der Range hier, das ist dann 76,18. Ja, genau, da passt es dann schon. Darunter darf das liegen, gerne mit einem Puffer. Und ich wäre vorsichtig mit Ausbrüchen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn wir durchbrechen und wir sehen eine relativ gesunde, kräftige Kerze. Ja, die könnte dann zum Beispiel so aussehen hier, wie die von der Woche vom 20. November 2023, die eben einfach wenig Gewinnmitnahmen hat. Ja, also sowas muss zum Wochenschluss dann bewertet werden. Dann kann man sich überlegen, entsprechend ja, eine Position zu planen mit der Idee, und da müssen wir wirklich weit zurückgehen, ja, dann eben halt den nächsten Bereich anzulaufen und der wäre bei rund 97 Franken. Ja, damit hätte man ein ganz schönes Potenzial. Sie sehen es auch vom Chance-Risiko-Verhältnis, wäre man dann ganz gut dabei. Ob das dann so kommt, ob der Markt das dann wirklich eben auch aufgreift, das wird sich dann zeigen. Aber das ist zumindest so das Potenzial, dass wir hier halt entsprechend dann so einplanen können. Und Sie sehen es selbst, ja, das wäre vom Großen und Ganzen ein sehr, sehr interessanter Trade. Und wenn man grundsätzlich halt investiert ist in Holcim, wären das vielleicht auch mal ganz gute Nachrichten. Damit gehen wir in den Gewinner der Woche, Tesla. Natürlich muss ich mir Tesla auch vornehmen. Ich hatte ja mal auch dann über Nike gesprochen, die ja so abgestürzt sind. Jetzt ist Tesla massiv nach oben ausgebrochen. Ja, auf einmal entdeckt der Markt seine Liebe für Elon Musk oder Elon Musk, wie auch immer, Elon Musk oder Elon, meine Güte. Ja, also für Mr. Musk und ja, nimmt alles mit, was irgendwie zuletzt liegen geblieben ist. Und ist bereit, höhere Preise zu akzeptieren und zu bezahlen, um einfach mit dabei zu sein. So. Und es gibt auch, Sie sehen es, null. Sowas wie null Gewinnmitnahmen. Ja, das ist sozusagen minimal. Tja, was sagt uns das? Natürlich haben wir jetzt ausgelöst, so diese Kerze, erstmal weiteres Potenzial auf rund 295, rund $300. Da warten die nächsten Widerstände, die durchaus ernst zu nehmen sind. Ja, kann ein bisschen ausfransen, ja, auf 310 vielleicht. Ja, das ist im Großen und Ganzen jetzt aber nicht wirklich entscheidend. Wichtiger ist, sich zu überlegen, inwieweit diese Rallye gerechtfertigt ist. Nummer eins, ich habe extra nochmal nachgeschaut, wir haben am 23.07. Earnings mit dem entsprechenden Enttäuschungspotenzial. Ja, hatte ich ja schon angedeutet, Earnings Season ist dann ja wieder, in den nächsten geht es ja wieder los bis Mitte, Ende August. Dann ist der ganze Zauber auch wieder ausgestanden. So, aber die Earnings, die haben natürlich ein entsprechendes Potenzial in beide Richtungen, zwangsläufig. Aber in Anbetracht der entsprechenden Widerstandszone darf man da durchaus vorsichtig sein. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, das Gesamtumfeld für Tesla, wenn wir zumindest über die Autos reden, hat sich ja nicht verbessert. Ja, BYD ist nach wie vor im Angriffsmodus, auch wenn die Aktie jetzt nicht zu den Überperformern gehört. Ist da doch sicherlich ein großes Interesse auch seitens der chinesischen Regierung, dass eben die Elektrofahrzeuge halt auch ihren Platz in der Welt finden. Und damit wird einfach bei einer vielleicht sogar sinkenden Nachfrage, ja, vielleicht kennen Sie es in Ihrem Umfeld, das Interesse an Elektrofahrzeugen ist ja mittlerweile was, wie soll ich sagen, abgekühlt. Und dafür wird das Angebot aber größer. Was bedeutet das denn für so einen Pionier mit eher premiumlastigen Fahrzeugen? Ja, das darf man sich auch mal in die weitere Analyse mit einfließen lassen. Das sind wir bei fundamentalen Fragen. Und es ist natürlich dann die Frage, und da sind wir beim Positiven, mit welcher Neuigkeit überrascht Tesla dann vielleicht? Da geht man mehr vielleicht sogar in die Robotik hinein. Das war ja auch mal so ein Thema, ja, das dann durchaus mit reinspielen könnte. Das ist die Fantasie. Also wir können beides vermischen. Wir haben auf der einen Seite fundamental, auf der anderen Seite haben wir eben dann die technische Analyse. Mit der technischen Analyse bin ich natürlich komfortabler und sehe kurzfristigere Aspekte. Und hier geht es eben nochmal dann darum, im Bereich von rund $300 eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. So, das bedeutet aber auch, dass man hier jetzt natürlich auch auf Wochenchartbasis nicht mehr wirklich glücklich wird, dann darf man mal eher tiefer gucken. Ja, vielleicht in einem Tageschart, vielleicht gibt es da nochmal ein, zwei, drei Tage, vielleicht einen Rücksetzer, um dann nochmal weiter nach oben zu laufen. Das wäre so eine Möglichkeit, auf die man dann achten könnte. Oder man geht eben Intraday, sofern man das halt mit Aktien möchte. Ja, dass man dann eben ja, über eine Stunde entsprechende Einstiege sucht, um dann weiter von der doch relativ explosiven Rallye weiterzulaufen und aber $300 vielleicht etwas über Gewinnmitnahmen, was intensiver darüber nachzudenken. Damit gehen wir zu Apple. Apple, der nächste große Performer, ich meine, wir haben es eben gesehen, der Heatmap, der nächste große Performer, den wir hier jetzt gesehen haben, nach wie vor der Ausbruch nach wie vor bestätigt. Eine Korrekturwoche gab es in der Juni, in der Woche vom 17. Juni und dann ging es von dort aus wieder weiter. Ich hatte ja auch dann auch zu der Woche gesagt, beides ist möglich, nämlich genau die Idee, ja, wenn es eine Korrektur gibt, dann ist es eine Möglichkeit, dass wir bei rund $200 wieder abprallen, nach oben kommen oder nach unten laufen, vielleicht dann in einem etwas abkühlenden Marktumfeld, das wir offensichtlich nicht haben. Und die zweite Variante wäre das Konzept der ignorierten Kerze, das jetzt aufgegangen ist. Zwar nicht sofort, ja, idealerweise geht es ja sofort dann auf, heißt also grüne Kerze, rote Kerze, zack, kräftige, fette, grüne Kerze. Das wurde jetzt ein bisschen aufgebrochen auf 2 Wochen, sei es drum. Aber die Idee ist ja nach wie vor da. Wir haben eine Einperiodenkorrektur, dann ein bisschen zeitliche Korrektur und dann geht die Rallye jetzt massiv weiter. Und das heißt, im Endeffekt haben wir auch hier bei Apple entsprechende Fantasie. Und da muss man eben auch schauen, inwieweit das dann irgendwann noch weiterhin gerechtfertigt ist. Aber aus meiner Sicht reden wir relativ zügig über $250 und vielleicht fortfolgende. Ne? Natürlich muss man dann zumindest auch mal auf Tagesbasis mal mit der einen oder anderen Korrektur rechnen. Sollte es eine Einperiodenkorrektur sein, könnte man schauen, ob man das entsprechend auch nutzt, um nochmal einen Einstieg long zu finden. Alles, was dann darüber hinausgeht, ist eher dann die Frage, findet man dann eher sowas wie Buy the Dip, um dann weiter von steigenden Preisen zu profitieren. Und das Ganze geht eben so lange, bis wir dann halt wieder hier angekommen sind bei rund $200. Ja, da muss man an der Stelle entsprechend schon vorsichtig sein. Je weiter wir nach oben laufen, umso toxischer wird diese Linie für Käufer. Ja, das müssen wir auch ganz klar sagen, denn dann ist die Korrektur irgendwann so groß, dass es schon wirklich wehtut und dann eher die Frage ist, ob jeder Abpraller dann nicht genutzt wird, um sich von Stücken zu trennen und wir dann einfach so etwas haben wie, na, ich spekuliere jetzt mal hier so rum, na, wir bewegen uns hier runter und dann wird jede Rallye eigentlich nur noch benutzt, um abzuverkaufen, um den Schmerz irgendwie zu begrenzen. Ja, also das wäre so eine Sache, auf die man dann auch achten muss. Ja, soweit ist es natürlich noch lange nicht, nur das sind so Szenarien, die ich gerne mal mit in den Raum stelle, auch dann zur eigenen Weiterverfolgung und zur eigenen Beobachtung. Ja, damit haben wir es auch schon wieder für die Marktwoche, für den Montag. Ich hoffe, Sie können sich so ein paar Punkte mitnehmen und ich hoffe, es macht Ihnen auch weiterhin Spaß. Momentan ist mein Leben etwas ruhiger, bewusst ruhiger. Ich kann auch nicht immer nur die Highlights haben, ist auch nicht wirklich gut, ist auch nicht wirklich gesund für den, das können Sie sich vorstellen, Dopamin-Level, wenn man immer nur Highlights hat, verzerrt sich die Realität etwas und deshalb ist auch mal so ein bisschen runterkommen ganz, ganz gesund und auch ganz angebracht und ich kann mich mehr natürlich dann so mit Dingen beschäftigen, die halt auch dann für meine Zukunft sicherlich nützlich sind. Ja, das dazu, aber natürlich werde ich ab und an mal wieder berichten, wenn es was zu berichten gibt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Einstieg in die Woche. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, dann wieder bei Fast & Forex am Donnerstag und bis dahin erstmal alles Gute und ja, bis dann, Ihr Wieland Alt.